Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Brandenburg schafft neue Anreize, um junge Mediziner und Medizinerinnen für das Bundesland zu gewinnen. Welche das sind? Ein Thema bei uns. Außerdem fragen wir nach beim Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, warum Abiturienten und Abiturientinnen so schlecht auf das Studium vorbereitet sind. Dazu begrüßt sie am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. Einige haben es schon schwarz auf weiß, andere müssen sich noch etwas gedulden, bis sie ihre Abi-Zeugnisse in den Händen halten können. Die Hochschulreife, die ihnen mit diesem Dokument attestiert wird, haben offensichtlich aber immer weniger Schulabgänger und Schulabgängerinnen. So die Kritik von Peter André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Er spricht in dieser Funktion immerhin für mehr als 260 Hochschulen und Universitäten. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland beklagt Alt, es gebe gravierende Mängel, was die Studierfähigkeit zahlreicher Abiturienten angehe. So hapert es vor allem an Mathe. Außerdem falle es den Studierenden schwerer, lange Texte zu lesen und zu schreiben, so der HRK-Präsident. Was läuft also in den Schulen schief, dass Abiturienten solche Anforderungen später an der Uni nicht beherrschen? Diese Frage habe ich weitergereicht an den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, an Heinz-Peter Meidinger.
Also ich glaube tatsächlich, dass die Kritik der Hochschulrektorenkonferenz zu großen Teilen berechtigt ist. Wir haben nach wie vor sehr gute Abiturienten in Deutschland, aber wir haben leider auch eine zunehmende Anzahl an Abiturienten, Abiturientinnen, die den Anforderungen eines Studiums nicht gewachsen sind. Das hängt auch mit der mangelnden Vergleichbarkeit in Deutschland zusammen. Das Abitur in den verschiedenen Bundesländern über die verschiedenen Wege zum Abitur auch ist zu unterschiedlichen Preisen zu haben. Das heißt, hier sind die Anforderungen nicht vergleichbar. Im einen Bundesland muss man die Abiturprüfung schriftlich in Mathe machen, im anderen nicht. Die Aufgabenpools, die für mehr Vergleichbarkeit sorgen sollen, werden im einen Bundesland in Anspruch genommen, im anderen nicht. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass wir eine immer größere Anzahl an Studienabbrechern haben, vornehmlich in den Bachelorstudiengängen. Ich glaube, wir müssen massive Schritte tun, massive Maßnahmen treffen, um die Vergleichbarkeit des Abiturs in Deutschland und dessen Qualität zu heben.
Inwieweit stehen denn Sie auch als Lehrer und die Schulen selbst unter Druck, also möglichst viele vermeintlich gute Abiturienten zu entlassen?
Ja, natürlich. Also es gibt so die Erwartungshaltung, dass jemand, der dann beispielsweise am Gymnasium ist, natürlich auch das Abitur schafft. Es sind Schulen in der Kritik, die höhere Durchfallquoten haben. Ich schließe nicht aus, dass bei dem ein oder anderen Abiturienten dann auch mal das ein oder andere Auge zugedrückt wird. Und das ist im Hinblick auf den späteren Studienerfolg wahrscheinlich kein guter Rat gewesen.
Nun werden ja auch so Einsernoten viel leichter vergeben als früher. Also früher musste man 100% der Leistung bringen, heute reichen schon 90%. Würden Sie dafür auch plädieren, dass man da strengere Maßstäbe ansetzt?
Also mit Sicherheit. Es sollte so sein, dass wenn eine 1 vergeben wird im Abitur, tatsächlich auch wirklich eine besondere, sehr gute Leistung vorliegt. Wenn wir Bundesländer haben, die demnächst einen 1er beim Abi-Durchschnitt vor dem Komma haben, also wir haben ja Bundesländer, die sind knapp davor bei 2.0, 2.1, dann sind die wirklich guten Abiturientinnen und Abiturienten ja gar nicht mehr erkennbar.
Der HRK-Präsident sieht vor allem in den letzten 5 Jahren eine erhebliche Verschlechterung. Was ist in diesem Zeitfenster in den Schulen schlechter gelaufen?
Ja, also ich weiß nicht, ob die Beobachtung zutrifft, dass das jetzt vor allem eine Folge ist der Entwicklung in den letzten 5 Jahren. Aber natürlich hatten wir im letzten Jahrzehnt bestimmte Entwicklungen, die der Qualität des Abiturs nicht zuträglich waren. Beispielsweise die überstürzte Einführung des G8 in den alten Bundesländern, die ja doch dann auch zu Lehrplankürzungen geführt hat. Wir haben den Lehrermangel gehabt, der ja auch die Gymnasien seinerzeit und die beruflichen Schulen, die ja auch das Abitur verleihen, betroffen hat. Und wir haben natürlich auch eine zunehmende Anzahl an Schülerinnen und Schülern gehabt, die Einrichtungen besucht haben, die zum Abitur führen. Wir haben eine Steigerung der Hochschulzugangsquote mittlerweile auf fast 50%. Und das hat auch Auswirkungen auf die Qualität gehabt.
Das heißt, nicht alle Abgänger kommen von besonders guten Ausbildungsstätten, Schulen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, der eine Weg zum Abitur ist schlecht oder qualitativ schlecht, der andere gut. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass wir mal, und das wäre möglich aufgrund des statistischen Materials, das die Hochschulen haben, klare Auskünfte darüber, was das Abitur, also der Zugang zur Hochschule, über das Abitur in einem bestimmten Land oder auch über eine bestimmte Schulart, was das für Auswirkungen hat auf den Studienerfolg. Also gibt es Wege, die erfolgreicher sind, die besser vorbereiten für das Studium, und gibt es Wege, wo man sozusagen nachbessern muss? Es geht nicht darum, da den schwarzen Peter rumzuschieben, sondern zu sehen, wo tatsächlich die Schwachstellen im deutschen Bildungswesen sind.
Und dieser Wissensaustausch findet bisher nicht statt zwischen Hochschulen und Schulen?
Es werden da häufig Datenschutzgründe vorgeschoben. Es ist leider so, dass wir kaum Zahlen darüber zur Verfügung gestellt bekommen, wie es mit dem Studienerfolg von Studenten aussieht, je nach Herkunft. Da würde ich mir wünschen, dass wir mehr Transparenz bekommen.
Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, macht Vorschläge, wie die Studierfähigkeit von Abiturienten und Abiturientinnen in Zukunft verbessert werden könnte. Bislang war das Bundesland Brandenburg nicht gerade attraktiv für Nachwuchsmediziner und Medizinerinnen. Weite Wege zu Kliniken und Patienten, keine eigene medizinische Hochschule und tendenziell viel Arbeit in vollen Praxen. Doch demnächst soll alles anders werden. Gestern hat die Landesregierung ihren Plan vorgestellt, dass zum Wintersemester 2023/24 die erste staatliche medizinische Hochschule in Cottbus an den Start gehen soll. Und heute Vormittag dann ein Förderprogramm für Medizinstudierende, die später in Brandenburg auf dem Land praktizieren wollen. Amelien Ernst berichtet für uns aus Potsdam.
Die Brandenburg-Karte, die vor Peter Noack, dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, auf dem Tisch liegt, zeigt viele rote und gelbe Flecken.
Also Perleberg, Wittenberg ist zum Beispiel, Pritzweig, Neuruppin, Jüterburg, Bad Belzig, unten im Süden Finsterwalde, Guben, Forst an der Grenze lang Seelow. Es sind über 20 Mittelzentren, die da in der Fläche gefördert werden.
Wenn ein Medizinstudierender verspricht, nach dem Studium für mindestens 5 Jahre in genau diesen Regionen zu praktizieren, dann kommt er für das neue Stipendienprogramm des Landes in Frage.
Wir freuen uns, dass das ganze Thema auf eine neue Stufe gehoben wird, nämlich dass das Land sich beteiligt. Wir haben jetzt hier eine neue Methodik, mit der man die Studenten dann auch wirklich ans Land binden kann. Und ich glaube ganz einfach, dass wir die Chance haben, damit Mediziner bei uns im Land Brandenburg zu halten.
Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidt setzt große Hoffnungen in das Stipendienprogramm. Schließlich ist mittlerweile jeder dritte Hausarzt im Land 60 Jahre und älter.
Wenn man sich die Altersstruktur anguckt, der Ärztinnen und Ärzte, das betrifft sowohl die Krankenhäuser als auch die Praxen im Land, dann ist es schon eine Situation, wo wir reagieren müssen und dafür sorgen müssen, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten junge Ärztinnen und Ärzte auch ins Land kommen. Und deswegen ist ein zusätzlicher Baustein das Brandenburg-Stipendium für junge Medizinerinnen und Mediziner.
Insgesamt 15,4 Millionen Euro will sich das Land das Programm in den kommenden 3 Jahren kosten lassen. Davon profitieren könnten 100 Studierende, die jeweils 1.000 Euro pro Monat als Vollstipendium erhalten, und weitere 100, die 500 Euro monatlich erhalten, wenn sie parallel schon durch eine Kommune oder durch einen Krankenhausträger unterstützt werden. Denn auch die versuchen bereits, den Nachwuchs an sich zu binden. Doch das Landesgeld fließt nur, wenn die Studierenden ihr Medizinstudium auch in der Regelstudienzeit abschließen, betont Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanski.
Die Studierenden bzw. die Weiterbildungsärzte binden sich vertraglich, also nicht nur über ihre Studierendenzeit, sondern der wichtige Bestandteil ist ja, dass wir diese Klebeeffekte herstellen wollen fürs Land Brandenburg. Das heißt, sie verpflichten sich auch noch für 5 weitere Jahre in der ambulanten Versorgung oder in der stationären Versorgung oder im öffentlichen Gesundheitsdienst in Brandenburg in die Region zu gehen. Und wenn man den Vertrag nicht einhält, dann muss man das Geld zurückzahlen.
Die Effekte des Stipendiums werden also erst nach einigen Jahren sichtbar. Für die Steuerung und die Kontrolle der Stipendiaten ist in dieser Zeit die Kassenärztliche Vereinigung zuständig. Deren Vorstandschef Peter Noack setzt kurzfristig vor allem auf den dritten Baustein des Stipendiums. Denn auch 20 Fachärzte können während ihrer Fortbildung vom Land unterstützt werden.
Die sind einfach viel schneller am Netz. Also wenn da im günstigsten Fall alle 20 im Land bleiben und in den ländlichen Regionen bleiben, dann haben wir da ein sehr zielgerichtetes, relativ schnelles Instrument, um Ärzte im Land Brandenburg zu halten. Währenddessen ja bei den Studierenden ist immer das Studium, ist die Facharztausbildung und dann die Entscheidung, in welche Richtung ich gehe. Und da sind wir einfach bei 10, 11, 12 Jahre. Hier sind wir bei 5 Jahren.
Noch langfristiger als das Stipendienprogramm dürfte die geplante neue medizinische Hochschule in Cottbus wirken. Im Wintersemester 2023/24 könnten dort die ersten Nachwuchsmediziner ihr Studium beginnen. Doch bisher steht Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch noch am Anfang einer langen Planungsphase.
Wir starten jetzt zunächst mal mit einem klugen Konzept. Das ist ganz wichtig. Wir starten ja nicht ins Blaue hinein. Das wird bis Ende 2020 ungefähr fertig sein. Wenn wir in unserem Fahrplan bleiben, gehe ich davon aus, dass wir 2023/24 die ersten Studierenden hier aufnehmen können. Der Vollausbau wird ungefähr Ende der 20er Jahre abgeschlossen sein. Und so geht es Schritt für Schritt voran.
Viele kleine Schritte und viel Hoffnung im Kampf gegen ein Problem, das in den nächsten Jahren noch größer werden dürfte, bevor die ersten Maßnahmen gegen den Ärztemangel tatsächlich greifen.
Ja, vom Ärztemangel in Brandenburg geht's jetzt an die Hochschulen Frankreichs.
Campus und Karriere. International.
Im Zuge der MeToo-Debatte wurden auch in Frankreich immer mehr Fälle sexueller Gewalt im Hochschulsektor publik. Das war vor gut einem Jahr und die Ministerin für Forschung und Hochschulbildung legte daraufhin eine Null-Toleranz-Politik auf. Sie wies alle Universitäten an, spezielle Anlaufstellen für Opfer aufzubauen. Die Präventivarbeit sollte verbessert und 13.000 Mitarbeiter des Studentenwerks fortgebildet werden. Doch die Bilanz dieser Politik fällt bislang eher dürftig aus und veranlasste kürzlich zahlreiche Akademiker in der Tageszeitung Le Monde einen entsprechenden Appell zu veröffentlichen. Susanne Krause mit den Einzelheiten.
Sexistische und sexuelle Gewalt an der Universität, das Gesetz des Schweigens muss gebrochen werden. Das fordern die 540 Akademiker, die den Appell unterzeichnet haben. Denn dank der MeToo-Debatte sei heute das Ausmaß dieser Gewalt auch an Hochschulen immer sichtbarer. Doch, meinen die Verantwortlichen des Appells, Zitat, angesichts des weit verbreiteten Gewaltphänomens werden bislang viel zu wenig interne Disziplinarverfahren aufgenommen. Einer der Appellautoren ist Clément Petitjean. Er arbeitet an der Pariser Sorbonne an seiner Doktorarbeit als Soziologe.
Als wir uns in unserer Doktorandengruppe zur MeToo-Debatte ausgetauscht haben, wurde uns bewusst, dass auch unser Forschungsdirektor ein Problem hat. Besser gesagt, seine Studentinnen haben ein Problem mit ihm. Daraufhin hat, wer konnte, den Doktorvater gewechselt. Wir sind kollektiv gegangen.
Ein Opfer hatte sich an die Hochschulleitung gewandt, doch das Disziplinarverfahren scheiterte. So kam der Doktorandengruppe die Idee zu einem öffentlichen Appell.
Darin beschreiben wir, was man eventuell als intellektuelle Feigheit bezeichnen könnte. Bei den Institutionen ist ein starker Widerstand zu spüren. Auf diese oder jene Weise decken, verheimlichen oder verschleppen sie Vorfälle sexistischer und sexueller Gewalt, von denen sie eigentlich Kenntnis haben.
Auch Emma Dubois sah sich gezwungen, die Universität zu wechseln. Der Professor, der ihre Doktorarbeit in Anglistik betreute, nahm sich ungefragt Streicheleien heraus. 4 Jahre lang erlitt sie sein deplatziertes Verhalten, sexistische Beschimpfungen, bis ihr klar wurde, dass es sich um gewalttätiges, strafbares Verhalten handelt. Sie weiß heute von anderen Fällen, in denen ihr Professor noch weiterging.
Bei der Gleichstellungsbeauftragten der Sorbonne habe ich ein offenes Ohr gefunden. Aber gleichzeitig hat sie mir zu verstehen gegeben, dass mein Dossier nicht wasserdicht sei, weil unter anderem einige Zeugen anonym bleiben wollten. Sie hat mir auch gesagt, dass ich ein Disziplinarverfahren über Jahre hinziehen kann. Ihr Verhalten war für mich sehr schmerzhaft.
Emma Dubois hat die Aufnahme eines Disziplinarverfahrens gegen den Professor erwirken können. Seither hat sie von der Gleichstellungsbeauftragten nie wieder etwas gehört. Dubois ist alles andere als ein Einzelfall. Die Online-Zeitung Mediapart hat kürzlich in einem langen Artikel die Namen von 10 Professoren und Dozenten aufgedeckt, gegen die Disziplinarverfahren laufen. Deutlich wird, an französischen Universitäten schmilzt die Toleranz gegenüber sexistischer Gewalt zusehends. In den sozialen Medien machen Studierende mit Pay ta fuck nun sexistische Sprüche und Übergriffe publik. Und bei Clash steht das Telefon nicht mehr still. Das Kollektiv setzt sich seit 2004 gegen sexuelle und sexistische Gewalt an den Hochschulen ein, indem es beispielsweise Opfer betreut und begleitet. Bei Medienanfragen geben die Clash-Mitarbeiter grundsätzlich einen Decknamen an, Camille Marchand. In diesem Fall handelt es sich um einen Deutschen, der an einer Pariser Uni unterrichtet. Der Verein, erklärt Camille Marchand, bietet Fortbildung für Studentinnen, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, das Lehrpersonal im Allgemeinen.
Aber auch für den Verwaltungsteil der Universität und insbesondere auch im Kontakt mit den juristischen Diensten der jeweiligen Universitäten, die entsprechende Fälle dann juristisch begleiten werden.
Aus trauriger Erfahrung weiß Camille Marchand, häufig platzen Disziplinarverfahren wegen Formfehlern. Das monierte auch kürzlich der Conseil d'État, der in ungefähr dem deutschen Bundesverfassungsgericht entspricht. Bis Ende des Monats will nun das Pariser Hochschulministerium Maßnahmen vorstellen, um Formfehler zu vermeiden und konsequenter gegen sexuelle und sexistische Gewalt an der Uni vorzugehen. Emma Dubois zieht aus ihren Erlebnissen eine bittere Lehre.
Ich bin ziemlich wütend auf das ganze Unisystem. Von meinem früheren Wunsch, an der Uni beruflich Karriere zu machen, bin ich ziemlich abgekommen.
Egal ob Wirtschaft oder Wissenschaft, die Unsicherheit ist diesseits und jenseits des Ärmelkanals groß, wie eine künftige Zusammenarbeit mit den Briten nach einem Brexit aussehen soll. Die TU München und das Imperial College London haben mal die ganz großen Fragezeichen darüber beiseite geschoben und sind eine strategische Partnerschaft für Lehre, Forschung und Innovation eingegangen. Und die soll noch in diesem Jahr starten. Ein Beispiel einer mutigen Zusammenarbeit in unsicheren Zeiten. Sven Weingärtner berichtet darüber aus London.
Nein, sie habe keine Angst vor dem Brexit, sagt Alice Gust vom Imperial College London. Die Professorin mit deutschen Wurzeln ist Präsidentin einer der renommiertesten Universitäten weltweit. Aber auch der beste Ruf hilft wenig, wenn ein großer Teil der Gelder aus europäischen Töpfen kommt.
Ich denke, es geht noch um mehr als Geld. Die Forschung ist besser und die wissenschaftlichen Entdeckungen sind größer, wenn man international zusammenarbeitet.
Alice Gust hat mit ihrem Imperial College die Kooperation gesucht. Die Technische Hochschule München sei erste Wahl gewesen. Im vergangenen Jahr wurde eine strategische Partnerschaft besiegelt. Jetzt gerade werden die Einzelheiten ausgearbeitet.
Ich glaube, wir brauchen mehr Mut und Pioniergeist, um einfach neue Formen der Kooperation auszuprobieren. Und da soll man sich nicht abschrecken lassen von den Rahmenbedingungen. Man kann sich immer in seine Behausung zurückziehen, aber da wird man auch nie Führung in der Wissenschaft von morgen übernehmen können.
Thomas Hofmann ist der künftige Präsident der TU München. Er lässt sich vom Brexit nicht abschrecken, mit einer britischen Hochschule zusammenzuarbeiten. Anders als andere europäische Institute, denen die Unsicherheit zu hoch ist und die sich bereits jetzt teilweise zurückziehen.
Ich glaube daran, dass Wissenschaft keine Grenzen kennt, keine nationalen Grenzen kennt. Und von der Seite wir gut beraten sind, die besten Köpfe zusammenzubringen.
In ihre Partnerschaft investieren beide Hochschulen selbst, unabhängig davon, wie viele Fördermittel aus EU-Programmen künftig zu erwarten sind. Von diesen Geldern profitieren Deutschland und Großbritannien am meisten. Die britische Wissenschaftslandschaft fürchtet, dass bei einem Austritt Großbritanniens ohne ein Abkommen drastische Einschnitte zu befürchten sind. Die Unsicherheit ist auch bei Studenten und Lehrenden angekommen. Viele überlegen es sich zweimal, nach Großbritannien zu gehen. Und umgekehrt wissen deutsche und andere europäische Ausländer nicht, was es für sie bedeutet, wenn Großbritannien zum 31. Oktober ohne Deal, ohne Abkommen aus der EU austreten sollte.
Wir setzen uns dafür ein, weiter in der europäischen Forschungsgemeinschaft zu bleiben. Und wir brauchen eine Einwanderungspolitik, die nach dem Brexit den Austausch von Talenten ermöglicht.
Trotz des guten Rufs beobachtet auch Alice Gust am Imperial College in London vereinzelte Auswirkungen. Noch sei das nicht so signifikant wie bei anderen britischen Hochschulen, aber umso wichtiger werden die internationalen Beziehungen. Die Partnerschaft mit der TU München ist deshalb vielleicht auch ein Signal für andere Universitäten. Aber es lastet auch ein ordentlicher Druck auf ihr. Thomas Hofmann von der Technischen Universität München glaubt an den Erfolg.
Auf jeden Fall, wir hätten die Partnerschaft, würden die mit und ohne Brexit machen, weil wir meinen, dass wir perfekte Partner für Synergien sind, weil unser Wettbewerb am Ende des Tages nicht in Europa sitzt, sondern in China und in den USA.
Genau das ist eines der Ziele. Hochschulabgänger darauf vorbereiten, ihre Ideen aus dem Labor weltweit wettbewerbsfähig zu machen und auf den Markt zu bringen. Für die britische Wissenschaftslandschaft wäre es eine große Erleichterung, wenn weitere deutsche oder andere europäische Hochschulen solche Kooperationen wie das Imperial College London und die TU München eingingen. Tatsächlich ist das derzeit aber eine der wenigen Ausnahmen.
Tolkiens bekannteste Werke sind Der Herr der Ringe oder Der Hobbit. Die waren auch im Kino. Große Erfolge. Nun wurde das Leben des Autors selbst verfilmt. Mehr dazu gleich in Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Danke für Ihr Interesse und machen Sie sich noch einen schönen Radionachmittag.